Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von achwas.fm. Ich bin Hans-Werner Klein.
Und ich bin Thomas Wirth. Hallo, Harry.
Und wie jedes Mal haben wir interessante Themen aus dem Bereich von App und Web und den Pixeln hinter App und Web und eine neue Geschichte heute, die, ich kann schon gleich sagen, Thomas, an manchen Stellen ein bisschen creepy sein kann. Ich sag erstmal, worum es geht. Es geht um das Thema Deepfake.
Okay.
Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kommt. Ich werde ein bisschen dazu erzählen, welche Regelungen es da gibt. Damit fange ich auch gleich an. Denn wir haben schon mal über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Und nicht intensiv, da wird auch eine Folge noch kommen, wo wir ein bisschen intensiver drüber sprechen. Was ist das denn eigentlich, diese Datenschutzgrundverordnung? Ja. Und ist sie wirklich der Tod jeglichen Marketings? Und überhaupt wird sie die deutschen Unternehmen zerstören? Oder ist das Gegenteil der Fall? Noch ein viel größerer Aufschrei hat stattgefunden als der sogenannte AI Act, also das Gesetz über Artificial Intelligence, also KI, in der EU verhandelt wurde. Der wurde jetzt letzte Woche tatsächlich verabschiedet.
Okay.
Nach den Unterlagen, die ich gesehen habe, wird es noch etwa 2 Jahre dauern, bis die Gesetze dann auch in den Ländern der EU umgesetzt sind. Der AI Act wird aber einen wesentlichen Rahmen für das darstellen, was ich jetzt gleich erzähle, nämlich das Thema Deepfake.
Okay. Wobei, das ist wahrscheinlich, also AI Act ist das eine sehr grundlegende, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich kenne ihn nicht, ne? Du hast ihn jetzt, du hast jetzt mindestens mal einen Blick reingeworfen, alles sehr grundlegend.
Ja, ich habe mich intensiver damit beschäftigt, ich habe mich intensiver damit beschäftigt. Es ist mehr als nur eine Regulierung von irgendwelchen Dingen, was darf man nicht. Sondern es ist wirklich eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema künstliche Intelligenz, die als oberste Maxime hat, dass man Schaden nicht nur von Menschen, sondern von der Menschheit abhalten möchte.
Okay.
Über verschiedene Regulierungen, die von dem Beschaffen von Daten, dem Bearbeiten von Daten bis hin zu autonomen Entscheidungen von künstlicher Intelligenz versus Entscheidungen, wo ein Mensch immer noch mit dabei sein kann, bis hin zu dem Punkt, wo künstliche Intelligenz gänzlich praktisch unter der Kontrolle der Menschen sein muss und auch Mechanismen eingebaut haben muss, die dafür sorgen, dass auch ein böser Mensch das nicht missbrauchen kann.
Okay. Ich meine, ist ja höchste Zeit dafür.
Ja, genau.
Darf ich kurz dazwischen fragen, wie ist so dein Eindruck? Funktionieren diese Ideen, die da verabschiedet worden sind?
Ja.
Ja. Gut.
Ich finde die hervorragend. Weil die also nicht nur die Möglichkeit bieten, dass man in irgendeinem großen Werk nachschlagen kann und sagen kann, ah, jetzt habe ich es hier gefunden, Paragraph 723, Absatz 350, und da ist es doch, sondern die geben die Möglichkeit, über Fragen, in Fragenkatalog festzustellen, erfüllen die Dinge, die du gerade als Unternehmen, die Dinge, die du gerade als Innovator, als Erfinder dir überlegt hast, funktionieren die tatsächlich, entsprechen die tatsächlich dem AI Act? Ja, also wird das alles berücksichtigt? Das ist eine Checkliste, um festzustellen, ob man wirklich alles berücksichtigt hat, was Schaden abwenden kann.
Also da sollten wir wirklich eine eigene Folge drüber machen.
Da machen wir eine eigene Folge. Also
gut,
es lohnt wirklich, weil sowohl die Datenschutzgrundverordnung wie aber auch der AI Act, also KI-Gesetzgebung der EU, wesentliche Schritte sind. Und da sind wir den USA auch weit voraus.
Und ich lehne mich so. Du hast gesagt.
Creepy.
Du hast gesagt, oder du wolltest dich noch festlegen. Was wolltest du noch sagen?
Ich will mich festlegen und ich werde sagen, oder ich sage, dass so wie die Datenschutzgrundverordnung auch, der AI Act nicht zum Schaden der europäischen künstlichen Intelligenz Unternehmens sein wird, sondern tatsächlich Vorteile bietet. Und der Verlässlichkeit, der Ethik und so weiter. Richtlinien,
okay, also
Handlungsrichtlinien.
Ich bin jetzt so neugierig, dass wir das nächstes Jahr, wir sind ja schon am Jahresende, Harry, unbedingt auf die Agenda setzen müssen, auf den
Redaktionsplan. Das habe ich schon, ja.
Gut. Jetzt wird's creepy, hast du gesagt.
Es wird creepy.
Ich warte, ich finde das Wort creepy, macht mich einfach unheimlich neugierig. Wir hatten, glaube ich, hatten wir schon was? Creepy Inhalte schon?
Creepy, das hatten wir schon was. Creepy, ich weiß es gar nicht. Erschreckende Sachen, aber nicht creepy in dem Sinne, dass da Technologie so stark drin war. Creepy waren manche Sachen, die unser Gehirn macht, wenn es entsprechend manipuliert wird. Das finde ich auch manches creepy.
Wobei creepy heißt gruselig, also vielleicht sollte man das mal für alle, die Übersetzung jetzt nicht parat haben, kurz sagen. Das kann man nicht selbstverständlich voraussetzen. Nee. Ja.
Okay. Ich meine, das Thema Deepfake ist ja so in aller Munde. Zuletzt hatten wir das im künstlerischen Bereich. Es gibt es gibt vom Zentrum für politische Schönheit, ZTS genannt, ein Video zu sehen mit einem Deepfake von unserem Bundeskanzler, dem Herrn Scholz, der verkündet in seiner unnachahmlichen Art das Verbot der AfD.
Ja.
Super und gemacht. Dazu gibt es auch ein Making-of und es gibt nicht nur dieses Video, sondern auch eine Geschichte dahinter, also wie das zustande gekommen ist. Ist in den Shownotes drin. Mhm. Das ist also das, was wir zuletzt mitbekommen haben. Und als Deepfake gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wie gesagt, einmal das Thema künstlerische Deepfakes, dann schadende Manipulationen, also Deepfakes von Promis in kompromittierenden Situationen, die dann Stein und Bein schwören, das war ich nicht, das hat irgendjemand gemacht. Deepfakes im Privaten, also zum Beispiel Fotos oder Videos, um Menschen zu erpressen. Man findet sie auch zum Beispiel bei Social Media. Fakes zum Beispiel über Urlaube, die man irgendwo unternommen hat, wo man dann gar nicht war und wo man sich in einer tollen Umgebung dann umtut.
Ja.
Oder es gibt schon welche, die probieren es aus, indem sie sich in irgendwelche Filme mit reinfaken. Zum Beispiel behaupten sie dann, irgendwelche Promis zu kennen, die sie gar nicht kennen, denen sie begegnet sind.
Okay, das sind
der
menschlichen Fantasie keine Grenzen gesetzt anscheinend, ja. Wobei, wenn ich eine Frage dazu stellen darf, habe ich.
Ja, klar.
Ich versuche mal den Begriff hinzukriegen. Von mein intuitives Verständnis von Deepfake wäre, es ist in dem Moment deep, wo es jetzt eben entweder von der KI gemacht wurde oder wo es halt irgendwie animiert und mit Sound und sozusagen realistisch wird. Also, du kannst ja Bild ausschneiden und irgendwo draufkleben oder ein Gesicht ausschneiden, aber was ist das Deepe daran? Ne?
Das Deep kommt nicht von besonders tiefen Einsichten, die man dann liefert, sondern einfach von dem Begriff Deep Learning. Und was Deep Learning im Bereich von künstlicher Intelligenz ist, da werden wir uns gleich drum kümmern.
Okay, super.
Aber wann wurde zum ersten Mal sowas gezeigt? Es gibt eine Forscherin an der Universität von Washington, die hat dem Barack Obama vorgeschlagen, dass sie eine neue Technologie, die sie entwickelt hat mit Kollegen, mit ihm mal ausprobieren möchte. Barack Obama war zu dem Zeitpunkt 2017 schon nicht mehr Präsident. Wir wissen, das war dann Donald Trump.
Ja.
Und hat sich gerne dazu bereit erklärt. Und was hat Professor Ira Kremlmacher, also geschrieben Kremlmacher, und was hat sie gemacht? Sie hat Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, genutzt, um zuerst ein Modell von Barack Obama zu erstellen. Also ein Modell bedeutet, dass sowohl die Bewegung des Mundes, Augenzwinkern, Kopfschütteln, leichte Bewegung, alles das in einem Modell von Barack Obama gespeichert wurde und verknüpft wurde mit Aussagen und mit Sprache und mit einer Stimme, die Stimme von Barack Obama auch nachahmte.
Also im Prinzip so wie ein 3D-Modell, kann man sich das so vorstellen?
Ja.
Wenn Sie für irgendwelche Animationsfilme dann Figuren bauen, die dann ja eigentlich geometrisch ganz genau ausgemessen und beschrieben sind, kann man sich das so denken? So kann man sich das denken. Und dann ein Bild sozusagen drüber gezogen. Das ist ein Skin, wie man ja schon so schön sagt, von Barack Obama drüber gezogen. Und
ja, und genau. Und die Technik hat es also möglich gemacht, diesem synthetischen Barack Obama beliebige Worte in den Mund zu legen. Und wenn man nicht ganz, ganz, ganz genau hinguckt, wir sprechen jetzt von 2017, sieht man nicht, dass der Mund sich vielleicht ein bisschen verzögert erst bewegt oder früher startet. Es ist so ein bisschen, wir Deutschen sind eher dran gewohnt als andere, es ist so ein bisschen, als wenn es synchronisiert worden wäre und dann mit der Sprache halt noch von Barack Obama.
Ja, verstehe.
Und wie wir ja wissen, Barack Obama war für manchen Scherz auch zu haben. Mhm. Er trifft dann Aussagen, die er vielleicht nicht ganz so, er betont es auch, als wirklicher Barack Obama machen würde und nennt Trump dann zum Beispiel einen ziemlichen Idioten. Sagt, das ist eine Aussage, die ich als Barack Obama nie machen würde. Das ist also wirklich Deepfake und das wird mir jetzt in den Mund gelegt und schmunzelt da leicht mit. Mhm. Wenn man nicht genau hinguckt und wenn man ihn nicht genau kennt, hält man das für ein echtes Video von Barack Obama.
Okay.
So ist es in den USA zumindest, dann verbreitet worden, auch von der BBC, in die Welt gekommen. Das war ein Versuch, ein wissenschaftlicher Versuch, um zu zeigen, wir haben jetzt so viel tatsächlich mit dem Thema Deep Learning möglich gemacht, dass wir auch Personen imitieren können, sozusagen digitalen Zwilling von Personen erstellen können. Und das löste damals, 2017, schon die Diskussion auf. Also was kann man denn oder wem kann man denn überhaupt noch trauen?
Um Gottes Willen. Also, gab es denn da, was gab es denn da für ein Echo drauf? Also sind da Leute sozusagen drauf reingefallen und das könnte man sich jetzt dazu vorstellen, dass also Leute aus dem rechten Lager dann empört werden und anfangen zu, ja, Feuer zu spucken vor Wut, was er sich da einbildet.
Nicht, weil von Anfang an deutlich gemacht wurde, dass es jetzt ein Versuch der Universität von Washington.
Das war also nicht als Täuschung irgendwo auf sozialen Medien gepostet oder so, alles klar.
Natürlich werden wir auch dieses Video, es gibt viele Videos zu sehen, schon mal vorab, die sind natürlich dann in den Shownotes zu finden. Wo kommt eigentlich das Deep von Deepfake her? Ich hatte erwähnt, es kommt von Deep Learning. Deep Learning ist eine Methode in der künstlichen Intelligenz, die ein Paradoxon, also ein Paradox im Bereich der künstlichen Intelligenz, also dem Nachahmen von menschlicher Intelligenz, hilft aufzulösen. Das Paradox sieht folgendermaßen aus. Viele Aufgaben, mit denen wir es uns schwer tun, sind einfach für Rechner und für diese künstliche Intelligenz. Zum Beispiel Sortieren von irgendwelchen elektronischen Bauteilen.
Okay.
In hoher Geschwindigkeit, mit hoher Präzision und unermüdlich. Wir Menschen werden müde und dann schaffen wir das nicht und können doch bestimmte Bauteile nicht auseinanderhalten. Das können, also solche Aufgaben können Computer, kann künstliche Intelligenz mit Robotern viel einfacher, viel schneller und präziser machen. Weißt du, was der künstlichen Intelligenz schwerfällt?
Naja, natürlich ist es irgendwie Dinge kreieren. Ne? Das war ja der sozusagen der Durchbruch dann mit den Large Language Models, die dann plötzlich Dinge erzeugen konnten, die es vorher noch nicht gegeben hat. Da sind sie jetzt, das können sie jetzt aber auch. Ja? Also wenn du mich jetzt fragen willst, was jetzt im Moment sie noch nicht so richtig können, da müsste ich eine Weile grübeln.
Es gibt so diese Geschichte, alles, was Menschen schwerfällt, können Rechner ganz einfach und alles, was Menschen leicht fällt, das ist schwierig für Rechner.
Ich habe eine Idee. Witze verstehen.
Auch das, ja.
Witze verstehen oder ironisch sein, ne? Ironie. Das war, glaube ich, zumindest längere Zeit für Computer nicht so gut.
Naja, Ironie ist auch für manche Menschen schwierig.
Ja, stimmt.
Nee, noch eine ganz, ganz einfache Geschichte, nämlich Gesichter erkennen.
Ach.
Oder zum Beispiel Hunde und Katzen unterscheiden ist relativ schwierig. Und dann noch verschiedene Hundearten unterscheiden. Was ist ein Husky, was ist ein Dackel, ein Dobermann? Oder Dinge klassifizieren, wie zum Beispiel, wenn wir jemanden sagen, guck dir es mal an, welche Sitzmöbel findest du denn eigentlich in diesem Raum? Und dann fangen die Leute, selbst Kinder, an zu erzählen, oh, das ist ein Stuhl, ein Sessel, eine Bank, ein Sofa, was ist das denn? Da sitzt der Papa manchmal drauf und die Mama. Ach, ein Barhocker. Das ist relativ einfach. Wenn du diese Sitzmöbel einer künstlichen Intelligenz gezeigt hast, gab es Schwierigkeiten und Probleme. Eine Sonnenblume oder eine Bank aus Draht oder ein Abfalleimer aus Draht als Sitzmöbel zu unterscheiden von Dingen, die so ähnlich aussehen, ist schwierig. Und bei diesen schwierigen Aufgaben waren es die Menschen, die der künstlichen Intelligenz geholfen haben. Ja, die haben eine erste Runde laufen lassen und gesagt, okay, sortiere das mal, was ist denn alles ein Sitzmöbel? Und dann wurde das Ergebnis den Menschen gezeigt und die konnten dann sagen, okay, nee, das ist jetzt eine Sonnenblume, das kann man sich nicht draufsetzen. Ein Barhocker mit Blumensitz, da kann man sich draufsetzen. Eine Bank in der Stadt, aus Draht, da kann man sich draufsetzen, aber auf einen Abfalleimer kann man sich nicht setzen. Das heißt, mit der Hilfe von Menschen, man nennt das Assisted Learning, hat die künstliche Intelligenz geschafft, an die menschliche Intelligenz ranzukommen.
Wobei, glaube ich, der besondere Dreh dabei ist, auch untypische Dinge zu erkennen. Die typischen Dinge gehen dann relativ schnell. Aber dann, wenn die Dinge untypisch werden, dann sind die unter Umständen blank, diese Systeme. Ja, was ja logisch ist auch. Ja, okay.
Die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz führte dann zum Deep Learning. Und zwar bei der künstlichen Intelligenz im Anfangsbereich, also den Möglichkeiten, Assisted Learning zu machen, hattest du nur wenige, ich sag mal, dem Gehirn ähnelnde Schichten, die zur Datenverarbeitung nützlich waren. Bei Deep Learning hast du mehrere Schichten von diesen verknüpften Netzwerken, von diesen, Anführungszeichen, Algorithmen, die darin wirken. Und das Ziel ist dabei, dass die autonom Dinge klassifizieren können. Das heißt, dass die immer wieder das, was sie rausfinden, mit dem Anfang, also mit dem Ursprung, wo ihnen Dinge gezeigt wurden, wie zum Beispiel diese Möbel, vergleichen und sagen, okay, nein, die sagen das nicht, sondern stellen den Algorithmen fest, das habe ich noch nicht erfasst. Ich muss also noch mal eine Runde lernen. Das läuft dann so lange, bis tatsächlich eine autonome Einordnung möglich ist, ohne eine Assistenz von Menschen. Und das Verfahren selbst oder wie das vonstatten geht, nennt man selbstadaptiv. Adaptiv, also passt sich an und das kann die künstliche Intelligenz praktisch mit Bordmitteln erreichen.
Wobei das Wesentliche, was sie aber braucht, ist ein Feedback darüber, wie gut sie sozusagen rät immer. Ne? Also irgendwo braucht es einen Mechanismus, der sagt, ja, das ist ein Stuhl, ja, das ist ein Möbel, nein, das ist kein Möbel, ja, das ist ein Möbel, ja, das ist kein Möbel. Oder Mengen, die von vornherein so ausgesucht wurden. Oder das kann es nicht von selbst.
Das kann es dann von selbst, wenn exakt Dinge, die es zu klassifizieren gilt, in unterschiedlichen Ausprägungen der künstlichen Intelligenz gezeigt werden. Also da ist jetzt kein Mensch mehr, der sagt, nee, Irrtum, fünf Fehler, jetzt musst du nochmal neu anfangen, sondern es wird geguckt, ob die Dinge, die reingesteckt werden oder wo es eine ganze Liste gibt, stell dir vor, ein Fotoalbum mit ganz vielen Hunden wird eingelesen und dann klassifiziert diese künstliche Intelligenz, diese Hunde, schaut anschließend nach, wieder in dem Fotoalbum und sagt, ups, ich soll jetzt Huskies klassifizieren, das war meine Aufgabe, aber da habe ich die Hälfte von vergessen. Jetzt packe ich hier nochmal rein und versuche noch mehr zu finden, wo diese Hunde denn miteinander übereinstimmen, damit ich rausfinde.
Also die überwacht quasi selber ihre Genauigkeit.
Genau.
Na?
Genau.
Okay, verstehe ich.
Wir kommen dann aber in einen Bereich rein, der es auch nur wieder ein bisschen schwierig macht. Denn wenn uns diese KI zeigt, wie sie denn Huskies eigentlich sieht, sehen wir keine Bilder von Hunden, sondern wir sehen irgendwelche Flecken. Wir sehen irgendwelche Umrandungen. Wir sehen keine Farben, sondern vielleicht nur Schwarz-Weiß-Muster.
Ja, 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 sowas habe ich mal gesehen. Ja, das ist irgendwie magische, geheimnisvolle Pattern, die man dann sieht.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und das hatten wir in der ersten Folge über künstliche Intelligenz, die bebildert war mit dem Zauberlehrling, schon darauf hingewiesen, es kann sein, dass das, was die Huskies gemeinsam haben, nicht weder Fell noch Schnauze noch die blauen Augen sind, sondern der Schnee, der um diese Hunde drumherum liegt oder auf dem sie liegen. Das ist das Gemeinsame. Das ist dann zwar in die Irre geleitet durch die Bilder, durchs Bildmaterial, aber das kann entsprechend oder muss entsprechend korrigiert werden. Aber im Prinzip kann Deep Learning aus Eingaben, aus Bildern Informationen gewinnen, die zur Gruppierung zum Beispiel dienen können. Was damit auch geht, ist, wir gehen jetzt wieder zurück zu Barack Obama zum Beispiel, dass man damit aus Menschen, Bildern von Menschen, Bewegung dieser Menschen aus Videos, sowas machen kann wie einen digitalen Zwilling. Also eine Art von steuerbarer Puppe generieren, denn über die Parameter, die man hat, über die Möglichkeiten, zum Beispiel die Bilder zu bewegen, die Gesichter zu bewegen, über die Kenntnis von Muskeln im Gesicht, kann man denen auch Sprache geben und kann eine entsprechende Mimik geben.
Jetzt noch mal kurz, nehmen wir vielleicht noch mal das Scholz-Beispiel. Das setzt also voraus, dass dieses System ganz, ganz viele Bilder oder Filmschnipsel bekommt, in denen der Scholz etwas sagt. Und aus denen destilliert es dann sozusagen die typischen scholzigen Merkmale raus, abstrahiert das, kann man das so sagen, abstrahiert daraus einen Scholz, den es dann, wie du gerade gesagt hast, wie einen digitalen Zwilling einsetzen kann.
Genau.
Okay.
Die Gesamtheit der Bilder, die wird verwandelt in eine Art von digitale Repräsentanz. Ist ein schwieriges Wort und ein Gedanke. Die Frage ist, ja, warum nimmt man nicht die gesamten Bilder, die da sind, und macht daraus dann halt ein Deepfake.
So eine Art Collagentechnik, dass man
eine Collagentechnik. Das ist relativ einfach zu beantworten. Die Überblendung oder die Bewegung wären fast nicht zu generieren. Die Bilder selbst haben so eine hohe Auflösung, dass wenn man die kompletten Bilder nehmen würde, die Dateigrößen sehr, sehr groß würden und kaum rechenbar sind. Also das geht im Moment selbst mit dem besten Rechner nicht. Was man macht, ist, die Eigenschaften des Gesichts, der Bewegung, der Sprache allmählich so aufzubauen, dass sie einen Grad erreicht, wo man sagt, oh, das sieht aber sehr ähnlich. Das ist wie MP3, die Möglichkeit, Musik zum Beispiel zu komprimieren, also dass die Dateigröße nicht so groß ist, die bietet nicht alle Töne, die bietet nicht alle Instrumente in voller Pracht, sondern bietet das, was wir als Menschen wahrnehmen, so eine Art psychologisches Abbild oder psychisches besser, so eine Art psychisches Abbild der Musik, die wir dann sehr gut erkennen können. Und das, was ein Deepfake macht, ist auch das zu generieren, was ein psychisches Abbild eines Menschen ist.
Okay.
Nicht sehr detailliert, aber durchaus detailliert genug. Das ist sozusagen der erste Schritt.
Hat es so eine gewisse Ähnlichkeit, wie auch diese Sprachmodelle entstehen? Bei denen gibt es doch auch so eine Enkodierphase,
Genau.
wo eben anhand von ganz viel Sprachproben sozusagen dann etwas entsteht. Du hast es Repräsentanz genannt, dass das im Grunde dann dieser Wissenskorpus ist, dieser geheimnisvolle, dieses Large Language Model, das dann eben den Systemen ermöglicht, Sprache zu produzieren.
Richtig.
Aber ist der Vorgang der gleiche, so in etwa?
Das ist das sogenannte Enkodieren, genau, also das Kodieren. Und daraus wieder was zu machen, ist das Dekodieren. um aus dem Pixelmatsch, den man am Anfang hat, tatsächlich etwas zu machen, was dem Bild, was man encodiert hat, ähnelt und immer ähnlicher wird, bis die Personen erkennbar sind, bis die tatsächlich eine erkennbare Dynamik haben. Also blinzeln, schmunzeln, nicken, Freude zeigen, Trauer, Angst und so weiter. Und vor allen Dingen ganz wichtig, den Mund beim Sprechen auch bewegen können, entsprechende Muskeln, die dann angesprochen werden.
Ist es dann so, HW, mich erinnert, ich versuche da so ein bisschen die Analogie zu dem ChatGPT zu behalten, weil das, glaube ich, auch eine Sache ist, die ja viele Hörerinnen und Hörer irgendwie so jetzt auch aus der Erfahrung kennen. Das heißt, du brauchst dann so eine Art Prompt, eine Art Aufforderung, etwas zu tun. Und dann kann das System das dann auf einmal generieren oder braucht es mehrere Versuche dafür und die es dann optimieren muss?
Es braucht nicht mehrere Versuche.
Also wenn das mal richtig da, wenn das Wissen mal sozusagen da ist, dann kann man irgendwie eine Anweisung, ich weiß jetzt nicht, wie das gemacht wird, eine Anweisung geben, der soll jetzt mal lächeln oder er soll mal das oder das sagen. Und dann generiert das System automatisch den präzisen Zwilling. Ja, creepy, also das Wort creepy ist wirklich nicht so schlecht, habe
ich. Ja, um so einen richtig guten Defekt hinzukriegen, machst du Folgendes. Du nimmst eine Person, also jetzt nicht den Herrn Scholz, sondern irgendeine andere beliebige Person und encodierst diese Person, die spricht, die bewegt sich, blinzelt und so weiter, wie das, was man von Herrn Scholz genommen hat, auch. Und dann tauschst du einfach die Dekodierung aus. Das heißt, anstatt den Herrn Scholz dann irgendwas sagen zu lassen, lässt du diese enkodierte Person was sagen.
Aber das heißt, man würde jetzt ich versuche es mal zu verstehen. Das heißt, man würde jetzt für so eine, also Herr Scholz hält eine Rede, wo er die AfD verbietet. Das heißt, eigentlich hält er die gar nicht, sondern man nimmt irgendjemanden, der diese Rede hält und der wird dann verscholzt durch die KI.
Der wird verscholzt. Der bewegt sich anders, aber das wird umgesetzt in die Bewegung von Herrn Scholz. Das wird umgesetzt in den Tonfall von Herrn Scholz.
Verstehe.
Wenn man es richtig gut macht, dann wählt man auch ein Sprachtempo und eine Stimmhöhe, zum Beispiel so eher flat, wie es so schön genannt wird, die eher so dem Bundeskanzler entspricht.
Ja. Der moduliert seine Stimme sehr wenig.
Genau.
Das ist jetzt interessant. Das heißt aber auch, Harvey, da hilfst du ja dann der KI doch deutlich auf die Sprünge. Ne? Also wenn du jetzt quasi einen Schauspieler hast, so eine Art Model, das sich jetzt irgendwie stellvertretend bewegt und die KI muss das nur noch in einem Durchgang jetzt in einer bestimmten Weise dann quasi einfärben, ist es ja was anderes, wie wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich mache ein Bild, das ist einfach leer, quasi, ne, ich gehe sozusagen from scratch, ich habe einen leeren Raum. Ja. Und in den projiziert jetzt diese KI alles auf einmal rein, was sie, also generiert sozusagen alles. Macht man das aus Kapazitätsgründen nicht oder ginge das auch? Also könnte ich jetzt irgendwie, das weiß ich ja nicht, wie es funktioniert. Deshalb finde ich das schon mal jetzt als Zwischenbemerkung super interessant, was du da erzählst. Ginge das?
Es geht. Es geht also, dass man Anweisungen gibt. Also man würde es bei ChatGPT Prompts nennen. Das wären aber Anweisungen wie zum Beispiel ein Drehbuch.
Okay.
Also Herr Scholz spricht, habe ich mit Wirkung zum so und so vielten die AfD verbieten lassen und mit aber Anweisungen. Dabei schaut er nach rechts unten, bewegt seinen Mund, weil im Moment das noch nicht direkt aus den Bewegungen, die schon enkodiert waren, schließen kann.
Okay. Also dann gibt es noch eine kleine, dann ist ja noch eine kleine Lücke bis zu einer vollständigen Repräsentation wo du gewissermaßen auch kein Vehikel mehr brauchst oder kein Vorbild mehr und du einfach die Dinge vielleicht sogar noch mit dem Hintergrund dazu generieren lassen kannst.
Okay. Da wird dran gearbeitet.
Ja,
es gibt
ja,
eine Analogie bei den Robotern. Es gibt Roboterarme, die muss man tatsächlich mit dem Programm steuern, mit bestimmten Parametern, fahre so und so viel Zentimeter in die Richtung, nach oben, also dreidimensional oder sogar vierdimensional, wenn man die Zeit hinzunimmt. Man kann das aber auch so machen, dass man den Roboterarm an die Hand nimmt. Ne? Also, jetzt gehst du in den Lernmodus, nimmt den und führt den zu einer bestimmten Stelle und sagt dann dazu, und jetzt schraubst du.
Aha,
das wird dann noch wieder als Befehl gegeben.
Ja,
und der merkt sich also die Bewegung.
Der kann das dann imitieren, ich verstehe.
Genau.
Ja, interessant.
Finde ich auch.
Gut, ich glaube, ich habe das so ein bisschen nachvollziehen können. Habe. Und ich finde es auch creepy, ja. Wenn ich das Wort, ich glaube, das Wort hat mir einfach angetan im Moment. Wie geht's weiter?
Wie geht's weiter? Ich hatte ja darauf hingewiesen, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ich wollte nicht wieder in den Bereich reingehen, wo ich sage, das ist aber jetzt creepy und das ist Dystopie und du lieber Himmel, was wird alles auf uns zukommen? Und ich habe gesucht nach Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen, Erinnerungen zum Beispiel an Menschen wachzuhalten.
Ach ja, okay.
Wie Deepfake auch genutzt werden kann.
Sag bloß, mach mal weiter. Du hast ja gesagt, es hört jetzt auf, creepy zu sein.
Ja, genau. Jetzt vielleicht fängt es auch wieder an, aber es geht eigentlich um was anderes. Es geht um lebendige Erinnerungen.
Ja.
Und diese lebendigen Erinnerungen, die spielen eine große Rolle, wenn es zum Beispiel um die eigene Geschichte geht. Die eigene Geschichte, deine eigene Geschichte, die Geschichte deiner Eltern, Freunde, des Dorfes, in dem du groß geworden bist. Und je nach Abschnitt der menschlichen Entwicklung haben wir da unterschiedliche Möglichkeiten gehabt. Also anfangs war die Kulturtechnik, in denen über uns oder unsere Vorfahren erzählt wurde, Ereignisse, wichtige Dinge, die transportiert werden mussten, war Geschichten zu erzählen. So ein bisschen typisch und sagen wir mal viel zu typisch, man sitzt ums Lagerfeuer und der oder die Geschichtenerzählerin erzählen, wie es mit dem Stamm denn vorankriegen, wo die besten Jagdgründe zu finden sind und wo man ein bisschen aufpassen muss, mit welchen anderen Leuten oder Tieren. Eine Weiterentwicklung von dem, die auch potenziell sicherer und langlebiger ist, sind natürlich geschriebene Dokumente, also Bücher, schriftliche Aufzeichnungen.
Ja.
Also die Geschichte von Odysseus weiß man, wurde vor Homer tradiert, also weitererzählt über tatsächliche Erzählungen, mündliche Erzählungen. Homer hat, so nimmt man an, eigentlich die Odyssee und die Ilias aufgeschrieben. Viele der Religionen, also der Buchreligionen, haben das auch. Also religiöse Texte, die nicht mündlich überliefert sind, sondern tatsächlich schriftlich überliefert sind. Wo man nachgucken kann, wo man nachlesen kann, die setzen allerdings voraus, entweder das Vorlesen oder das Lesen selbst, also eine andere Kulturtechnik. Das heißt, von sich erinnern und erzählen, sprechen, geht's in Lesen und diese Texte auch interpretieren können. Der nächste Schritt, wenn man so weitergeht, war Fotografie. Also viele der.
Da gibt's übrigens, HW.
Ja.
Und es gab dann, es gibt da noch eine andere Lösung, die ganz kurios ist. Und zwar hatten die alten Griechen, die hatten Gedächtnismenschen. Die hatten also Leute, die darauf spezialisiert waren, sich Dinge gemerkt zu haben.
Ach was.
Und die wurden auch angezapft, ja. Das heißt, irgendwie so ein Politiker, der ist dann zu denen hin und hat denen dann ganz bestimmte Fragen über bestimmte Texte oder Inhalte oder sowas gestellt.
Ja, ja.
Und die Römer hatten das auch. Bei den Römern hießen die Gräculi, also Griechen, kleine Griechen.
Aha.
Und das waren Gedächtnis, wie soll man sagen? Also, ne, die haben auch dieses Problem adressiert. Wie kann ich mir, wie kann ich mir Informationen merken? Und irgendwann, wenn du einen funktionierenden Staat hast und eine Volkswirtschaft hast, dann kannst du nicht mehr die ganze Zeit nur Geschichten erzählen, sondern dann brauchst du irgendwie Facts. Und das fand ich ganz putzig.
Der nächste Schritt nach dem Schreiben war Memnon tatsächlich.
Memnon,
also von
Memnon.
Dem Gedächtnis.
Genau.
Okay. Der nächste Schritt ist das Thema Fotografie. Hilft uns, Ereignisse, Menschen erinnerbarer zu machen. Man kann sich selbst ein Bild machen. Man sieht, wie diese Menschen ausgesehen haben. Also angefangen hat es natürlich in dem Potentaten, die Kaiser, die Könige, irgendwelche Künstler und so weiter fotografiert wurden. Aber einen großen Teil machten aus tatsächlich Familienbilder. Ich weiß nicht, also in meiner Familie war es so, dass wir einige Bilder hatten, wo dann meine Urgroßeltern drauf waren mit starrer Haltung, weil die Technik, in der fotografiert wurde, bedeutete oft lange Belichtungszeiten. Das heißt, diese Menschen müssen stillhalten.
Ja.
Und dann wurden die zum Teil eingespannt in irgendwelche Apparate, die dann den Kopf aufrecht hielten. Eine andere Geschichte, wo die Fotografie eine große Rolle spielte, war Fotografie von Kriegen, Erster, Zweiter Weltkrieg oder auch Vietnamkrieg, die den Schrecken, also gerade im Ersten Weltkrieg, des Krieges richtig deutlich gemacht haben und teilweise dann auch zu pazifistischen Bewegungen geführt haben, nachdem man nicht irgendwie gehört hat, da sind so viele Menschen gefallen, sondern tatsächlich sehen konnte, wie sieht's denn in den Schützengräben aus.
Ja, es gab auch ein Buch, Krieg dem Kriege, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nach dem Ersten Weltkrieg erschienen ist. Die haben einfach nur die Verletzungen abgebildet, die Männer sich da an der Front geholt haben. Und es reicht schon, dass dir jede Lust auf Krieg vergeht, wenn du das siehst.
Und diese Möglichkeit, die eigene Geschichte des Lebens, der Familie und so weiter festzuhalten für die Zukunft, wurde weiter nochmal getrieben durch Filme. Man denkt da sehr oft halt an die großen Filme, die dann im Kino gezeigt wurden. Es gab eine Bewegung, dass es Menschen gab, die auf analogem Material, wie es so schön heißt, also auf richtigen Filmmaterial, eine Super-8-Kamera hatten anfangs.
Fatih. Fatih hatte die Super-8-Kamera.
Wo nur wenige Minuten festgehalten werden konnten. Oder dann halt Videorekorder oder Videokameras, die den Alltag feste oder auch Natur oder Ausflüge und so weiter festhalten konnten. Das wiederum ist explodiert, als es Videoplattformen gab. YouTube, Vimeo, Bilder von Katzen, Kindern, die schaffen Erinnerungen und die sind natürlich lebendiger noch als Fotos, weil auch noch Ton mit dabei ist. Und die Möglichkeit, die man dann hatte, war auch, dass man sich zum Beispiel an Verstorbene erinnern konnte, indem man die Bilder gezeigt hat. Also,
indem man die Filme gezeigt hat, meinst du?
Indem man die Filme einfach gezeigt hat.
Ja, genau. Richtig, ja.
Und wir kommen ja von den Deepfakes her. Es gibt speziell im US-amerikanischen Raum ist es entstanden, Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie wäre das denn, wenn wir diese Erinnerung sehr lebendig werden lassen und diese verstorbenen Menschen zu uns sprechen könnten oder eventuell auch Fragen beantworten können oder in Gespräche eingebunden wären?
Ja, creepy. Na, ich sag's doch.
wenn wir die Fakes nutzen können.
Ja, ja, na klar. Das war mal Science Fiction, ne?
Es war mal Science Fiction. Kennst du die Serie, ist eine Amazon-Serie, Upload?
Nee.
Upload spielt im Jahr 2033 und das ist eine Möglichkeit für Menschen, sich nach ihrem Tod oder während des Todes oder noch bevor sie sterben, je nachdem sind die Chancen, dass es komplett klappt, mit ihren sämtlichen Erinnerungen hochladen zu lassen auf eine Plattform. Und das fängt an mit einem Menschen, der ist ein Entwickler von Apps. Nach einem Verkehrsunfall wird der hochgeladen von seiner Verlobten. Er ist praktisch jetzt ein virtuelles Leben lang abhängig von dieser Verlobten. Wenn er sich nicht entsprechend verhält, dann hat er Nachteile. Welche Nachteile kannst du haben, wenn du hochgeladen bist, ist, dass das Datenvolumen zum Beispiel eingeschränkt wird.
Du liebe Güte. Das erinnert auch an diese, ich glaube, dieses Thema oder diese Idee taucht in dieser Black Mirror Serie bei Netflix, taucht die auch das ein oder andere Mal auf, ne?
Ja. Ja.
Dass eine Frau sich sozusagen einen Klon von ihrem Mann bestellt, der dann auch so aussieht und der sich dann auch so verhält und dann auch so redet. Und in diese Richtung geht das ja, was du da gerade erzählst, oder?
Genau. Das geht in diese Richtung. Also diese Firma Upload gibt's nicht. Ich habe gefunden verschiedene Anbieter. Ich werde erzählen von Hereafter, von Project December und Storyfile, die unterschiedliche Aspekte bearbeiten. Und da sind Unternehmen, die eine ganze Branche gegründet haben. Und diese Branche heißt Grief Tech. Grief bedeutet so viel wie Trauer, Kummer. Und so wie Fintech, also sich um Finanzen kümmert, kümmert sich Grief Tech um das Thema Trauer.
Ach ja.
Und sie schaffen digitale Versionen von Verstorbenen. Anfangs war das so, dass sie ermöglicht haben, dass man mit denen Textnachrichten austauscht, also Nachrichten schickt an den Server und man bekommt Antworten zurück. Über die Möglichkeiten der Digitalisierung von Gesichtern ist auch möglich, mit einer Art Videochat, also zum Beispiel FaceTime, mit denen in Kontakt zu treten. Und durch die Digitalisierung der Stimme, wenn es möglich ist, die Stimme einem Sprachassistenten oder einer Assistentin, also Siri oder auch Alexa zu geben, damit zu kommunizieren. Was ist dafür notwendig? Etwas, was uns allen begegnet und wo wir, glaube ich, auch ziemlich viel Material bieten, nämlich es muss Aufnahmen geben, entweder Sprachaufnahmen oder auch Videoaufnahmen.
Ja,
also
klar.
Dich finde ich im Web, also mit entsprechenden Vorlesungen, die du gehalten hast. Von mir gibt's auch Aufnahmen, aber von uns gibt's haufenweise Aufnahmen über, wie viel sind's inzwischen? 70,
über 70
Stunden und mehr, wo man sicherlich entsprechende Worte findet oder irgendwelche Sätze bilden kann. Das ist die Voraussetzung.
Ist das schon eine, also sind die schon, das ist jetzt immer eine Frage, man hat eine Idee, dass man was machen will und kann auch eine Geschichte erzählen, wie das funktionieren könnte. Das ist eine Sache. Und das andere ist, man hat sowas wirklich umgesetzt. Und das dritte ist, man hat es am Markt. Ne? Und da
alles wird drei dir, existiert.
Alles drei. Das heißt, du kannst dich, wenn du den richtigen Anbieter kennst, in den USA, die Social Media Accounts von deiner verstorbenen Partnerin freischalten und denen jede Menge Bildmaterial und vielleicht noch, was sie geschrieben hat und alles zuschicken. Und die bauen daraus dann einen digitalen Zwilling.
Du hast genau das beschrieben, was da passiert. Ich wollte dir noch die Zwischenstufe bringen.
Entschuldige, ja.
Ja, aber es ist so. Also 2022 hat Amazon, sowas hatte ich eher Facebook zugetraut, mit einer gefakten Großmutter die Welt überrascht. Die Großmutter hatte Amazon hatte aus wenigen Minuten Sprachaufnahme eine Großmutter generiert, die einem Mädchen über Alexa eine Geschichte mit der Stimme der Großmutter, die da lebte, vorlesen konnte. Die Überraschung war riesengroß, weil diese Großmutter diese Geschichte gar nicht gelesen hatte, sondern das waren halt Sprachschnipsel, aus denen Alexa das generiert hatte. Das war 2022. Dadurch wurde es bekannt, was nicht bekannt war, aber schon erst als Kunstprojekt existierte, war Storyfile. Storyfile wurde 2017 lanciert und hatte ursprünglich die Absicht, die Geschichte von Holocaust-Überlebenden zu bewahren. Das heißt, was man gemacht hat, ist, dass man mit denen gesprochen hat, Interviews geführt hat, lange Interviews geführt hat und gesagt hat, erzähl deine Geschichte, erzähl alles, was dir noch einfällt. Und es waren viele, die dann teilgenommen haben. Es wurde daraus kein Deepfake gemacht, sondern die Sprachfiles wurden digital verschlagwortet. Das heißt,
waren das alles Leute aus der Shoah, die da erzählt haben?
Genau.
Okay.
Die haben also diese Fragen zu Lebzeiten beantwortet und über die digitale Verschlagwortung kann man tatsächlich Fragen stellen. Und viele von denen sind jetzt verstorben. Man kann Fragen stellen und bekommt Antworten, die allerdings nicht manipuliert sind, im Sinne von verschiedene Antworten zusammengepackt und neue Sätze gebildet, sondern die Antworten, die damals gegeben wurden.
Das ja, das ist, schon also ist klar. Ne, wenn du jetzt ein Large Language Model hast, so im Sinne von ChatGPT, die kann man ja auch anreichern, noch mit Spezialinhalten.
Genau.
Und wenn du jetzt Transkripte hast von diesen Interviews und du hast so ein Large Language Model und du ergänzt das noch damit, dann ist natürlich logisch, dann kann das diese ganze, dann weiß das, kann das Auskunft geben über das, was da erzählt
Richtig.
Wurde.
Richtig. Aha, und das ist das Project December. December nutzt ChatGPT und entwickelt einen eigenen Large Language Bot, der mit den Erinnerungen, den Aussagen von Personen auch nach deren Tod gefüttert werden konnte. Und daraus
macht December. Wobei ich sagen muss, ich reagiere da irgendwie anders drauf, merke ich. Also ich bin auf diese digitalen Zwillinge, die da posthum erzeugt werden, da würde ich dich, aber wüsste ich auch ganz gerne nochmal deine Meinung dazu, da wird es mir irgendwie flau, wenn ich das höre.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob ich das machen wollte. Also sowohl im Sinne von Verstorbene wieder zum Leben erwecken, scheinbar, als auch selbst in der Weise wieder zum Leben erweckt werden. Da bin ich mir nicht sicher. In beiden Fällen habe ich im Moment eher einen Widerwillen, wenn ich dran denke. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber ich habe einen Widerwillen. Und die Sache mit den vielen, vielen Erzählungen der Shoah-Opfer, aus denen man dann einen Bot kreiert, der Auskunft geben kann über die Shoah, das finde ich, das finde ich schon toll. Also das finde ich jetzt, das finde ich faszinierend und habe das Gefühl, es ist was Konstruktives, Positives. Wie geht dir das?
Du beschreibst genau die rote Linie, die ich auch sehe. Also wir haben jetzt das Thema gehabt, also Storyfile, Shoah. Wir haben jetzt als nächstes das Projekt Dezember oder Project December, nutzt ChatGPT, ein Large Language Bot, der mit Aussagen von Personen auch nach dem Tod gefüttert werden kann. Das heißt, es werden Informationen zusammengesucht, es werden Sprachaufnahmen genommen und man kann sich dann tatsächlich mit diesen Personen unterhalten. Die reden auch im Stil der Person, weil man wenige Informationen eventuell nur hat, also Tonaufnahmen hat, aber eventuell schriftliche Aussagen hat, die auch entsprechend kombiniert werden können. Und da sehe ich eine Grenze. Da sehe ich tatsächlich eine Grenze. Project December ist tatsächlich ein Projekt, um Menschen das Trauern, den Abschied von geliebten Menschen, die sie zum Beispiel plötzlich auch verloren haben, durch einen Verkehrsunfall zu ermöglichen. Ja, und die werden plötzlich wieder lebendig. Du kannst dich von denen verabschieden. Du kannst aber auch Fragen stellen, die entsprechend der Aussagen, die eingespeichert wurden, beantwortet werden.
Wird es in diesem Sinne genutzt, weißt du das?
Ja, ja. Wird in diesem Sinne genutzt.
Weil ich würde da jetzt als Wissenschaftler neugierig, ne, und mir und wüsste gerne was darüber und auch als Psychologe, was machen die Leute mit diesen, wie fühlen die sich dann? Hilft es denen wirklich? Für mich sind auch Szenarien vorstellbar, in denen das vielleicht gar nicht so wünschenswert ist, dass Menschen das machen. Sich mit Leuten, die aus ihrem Leben, die verstorben sind, auf diese Art und Weise mit solchen Attrappen sozusagen weiterzuleben. Das könnte vielleicht auch schwierig werden, oder?
Das könnte dann schwierig werden, wenn Aussagen generiert werden, die überhaupt nichts mehr mit dem eigentlich zu tun haben, was diese Menschen zu Lebzeiten gesagt haben. Da sind nicht nur White Lies oder irgendwelche Geheimnisse, die sie hatten, die eventuell durch eine künstliche Intelligenz aufgedeckt werden oder durch das Einlesen von, ich weiß nicht, Social Media oder Chats, sondern das sind wirklich Artefakte, die durch ChatGPT ist dafür bekannt, durch die Algorithmen von ChatGPT zum Beispiel entstehen können, die ein falsches Bild liefern können, die verwirren.
Dieses Hallucinieren, ne, von dem man, was man Halluzinieren nennt. Ne? Weil er gibt ja immer eine Antwort, egal was du fragst. Und dann können eben unter Umständen, das ist auch schon tatsächlich wirklich ein Gegenargument, du hast recht, dass diese Attrappe unter Umständen Dinge tut, die nicht mehr authentisch sind, ganz einfach.
Genau. Also Storyfile, das kann ich mir auch vorstellen, wenn du deine Großeltern zum Beispiel interviewst oder deine Eltern interviewst und du bekommst dann Auskunft, indem du sagst, wie war das denn eigentlich damals nochmal, als wir Urlaub in Holland gemacht haben? Und die haben das erzählt in der Erinnerung, deine Erinnerung ist nicht so und das wird dir dann erzählt im Wortlaut. Ohne dass er
irgendwas manipuliert wird. Wie diese griechischen sozusagen als Instanz, die so ähnlich ist wie die griechischen, wie diese Memnon-Menschen, die Griechen damals hatten. Nur jetzt eben, okay. Ja, interessant, okay.
Jedes Einzelne, auch die Sachen, die nicht gleich genannt werden, warten noch darauf, tatsächlich untersucht zu werden, dass ja Psychologen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Was macht das denn mit den Menschen? Hilft es wirklich, Grief Release zu machen, also dass die Trauer bewältigen oder was passiert denn da eigentlich?
Ja, und das kann man nämlich auch
die Gespräche, die man mit den Verstorbenen führen kann, sind es wirkliche Gespräche oder sind das Halluzinationen und man kommt in einen geteilten Wahn rein und sieht die Person nicht mehr als die Person, die man kennengelernt hat und geliebt hat, sondern die entwickelt sich dann zu irgendwas. Oder ein weiterer Schritt ist die Firma Hereafter. Die richtet sich bewusst an Menschen mit einer schweren Krankheit, die sich dann in der Nachwelt verewigen wollen. Also die können in Tonaufnahmen Fragen zu ihrem Leben beantworten, Fotos hochladen und die Firma hat laut der Aussage des Gründers bis zu 10 Stunden lange Interviews aufgenommen mit diesen Menschen. Die haben sich wiederum bewusst dagegen entschieden, daraus irgendwas Deepfake-artiges zu machen. Die sind so ähnlich wie die Storyfile, aber dann halt für Private, dass man ja Informationen bekommt zu bestimmten Stichworten, alle unsere Urlaube oder was haben wir denn da gemacht und meine Meinung zu, aber die können nicht zu neuen Dingen kombiniert werden. Das sind wieder diese Erinnerungsmenschen, also diese Gedächtnismensch, die man hat.
Ja. Und da bin ich auch irgendwie, ich reagiere da jetzt tatsächlich, das habe ich ja schon mal gesagt, ne, so bauchgefühlsmäßig drauf, bin ich da ganz entspannt bei der Idee. Während man, du hast schon so ein paar Szenarien angedeutet, bei dem Schaffen von kleinen Avataren, die oder Attrappen, die dann mir vorgaukeln, ich würde jetzt mit meiner verstorbenen Frau sprechen. Da steckt natürlich in der emotionalen Energie, die da drin steckt, in so einem Abschied und in einer solchen Trauer, steckt natürlich möglicherweise auch der Problemfaktor, weil das bindet dich dann natürlich ganz stark. Ja, du musst ja denjenigen ja nochmal sterben lassen. Ist schon gestorben, dann hast du jetzt deine Attrappe. Wenn du jetzt zu der Attrappe eine Beziehung aufbaust und das wirst du möglicherweise tun, wenn sie gut gemacht ist, dann müsstest du deren Stecker rausziehen. Dich verabschieden und dann würde die Person zweimal sterben. Also das ist eine ganz, finde ich, ne, also es ist zumindest so ein Verlauf, den ich mir unter vielen möglichen, die es da wahrscheinlich gibt, vorstellen könnte, der mir nicht, der mich daran zweifeln lässt, ob das unbedingt therapeutisch ist.
Ja, und es wäre nicht nur der Stecker, den man zieht, sondern es ist ja auch der Punkt, dass man für dieses App zahlt und die Nutzung des Apps zahlt. Das heißt, man muss das Abo beenden. Und es gibt kein Also ich habe es nicht gefunden, dass es dann auch sowas wie ein Sterben gibt dieser Person nochmal, sondern du beendest, du kannst mitten im Satz oder in einem Gedanken das Abo beenden oder schließen, das App schließen und dann ist wieder das Ende offen. Da ist ein loses Ende.
Mhm.
Und eigentlich hat es keine Antworten gegeben. Die letzten Antworten, die man ja an Menschen hat, oder die letzten Fragen, die man an Menschen hat, werden nicht beantwortet. Die können nur in Erinnerung beantwortet werden.
Und ja, beziehungsweise aktuellen du Dingen bekommst
auch nichts sagen.
Jeder, der das mit ChatGPT mal ein bisschen ausprobiert, du bekommst eben möglicherweise, das hast du ja auch schon angedeutet, du bekommst Antworten geliefert, die aber gar nicht die Antworten sind. Sondern die jetzt einfach geratene Lösungen sind für einen Prompt, den du dem System gibst.
Genau.
Und das ist, das wollte ich, und ich wollte jetzt nicht, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass ich das vermischt mit den, ich weiß auch nicht, ob, also ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das heilen würde, ja. Die Wunde, die so ein Sterbender hinterlässt. Das ist aber, also es ist schon sehr, gibt es denn, was mich jetzt noch interessieren würde, Harvey, du hast angefangen mit dem AI Act. Sind denn solche Fälle in diesem AI Act erwähnt oder werden die mitreguliert oder?
Ja, ich will vorher noch ein anderes Thema ansprechen, wo ich gesagt habe, das war für mich wirklich Ende, Schluss aus. Ich konnte mir es auch nicht bis zum Ende anschauen. Ja. Es gibt in einem koreanischen YouTube-Channel Aufnahmen von einer Technologie, das ist eine Kombination von Virtual Reality mit Deepfake. Und da gibt es Aufnahmen von einer Mutter, die über Virtual Reality mit Deepfake ihre beim Unfall verstorbene Tochter wieder sieht.
Ach du liebe Scheiße.
Diese Frau bricht zusammen.
Ja.
Ja, es wurde behauptet von der Firma, die es gemacht hat, dass es sehr erleichternd gewesen, die Tochter nochmal zu sehen und dann auch praktisch zu begleiten. Also irgendwo legt die sich dann dahin und stirbt dann. Also nicht zerfetzt vom Auto, sondern sie stirbt dann. Ob das wirklich hilft? Also man hört die ganze Zeit diese Mutter schluchzen. Und die ist vollkommen fertig. Und wie gesagt, ich konnte es nicht bis zum Ende sehen. Ich habe mal zwischendrin da reingeklickt, ob da irgendeine Auflösung kommt.
War nicht zum Aushalten oder?
Für mich nicht.
Verstehe.
Also meine Empathie, ich hatte ja nur kein Paracetamol genommen, meine Empathie war voll da und bei der Mutter als Vater von Töchtern, also das hat dann nichts mehr meiner Meinung nach mit lebendigen oder lebendig gemachten Erinnerungen zu tun, sondern das sind vielleicht Dinge, die man sich wünscht, die man erträumt, aber die man in der Wirklichkeit eventuell gar nicht aushalten kann. Und wenn dem so ist, aber Unternehmen das anbieten, ist es notwendig, dass wir Gesetze haben, wie zum Beispiel den AI Act, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und solche praktisch Deepfakes werden oder sind nicht erlaubt.
Okay.
Solche tatsächlichen
Deepfakes entsprechend sind nicht erlaubt. Entsprechend dem AI-Act. Genau. Okay. Das finde ich in Ordnung. Und ich auch das, was du erzählst von dieser Frau, die ihre, da hat man auch das Gefühl, wenn das auf YouTube gestellt wird, dass die Frau da im Grunde auch ein Opfer ist, der Leute, die da ein Geschäft machen wollen.
Genau.
Und die, ich bin mir relativ sicher, dass man über die Wirkung dieser Eindrücke, die man den Menschen da, deren man die Menschen dort aussetzt, dass man darüber noch ziemlich wenig weiß. Und das kann möglicherweise wirklich ganz schlimme, ich könnte jetzt anfangen, darüber zu philosophieren, was das dann eventuell mit der normalen Trauerarbeit macht, wenn ich solche Wünsche, die vielleicht als Fantasie mir helfen, also das sich zu wünschen, jemanden wiederzusehen und das vielleicht auch abzuspielen, Bilder zu generieren, Ideen dafür zu generieren, das ist ja irgendwie auch sowas, da würde ich sagen, das hat was mit dieser Trauerarbeit zu tun.
Ja.
Und wenn du mir jetzt dann so eine Attrappe hinhältst, also ich finde es schon, also gut, natürlich, ich kann auf der einen Seite drüber staunen und finde es bemerkenswert und faszinierend, was da so geht. Aber ich glaube, ich würde das auch, den AI-Act würde ich unterschreiben. Hm. Beziehungsweise, ich möchte eine Einschränkung machen. Das müsste man sehr sorgfältig untersuchen.
Genau. Das ist genau der Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte. Ja. Alle diese Beispiele, die ich genannt habe von den Unternehmen, warten eigentlich darauf, dass man die Sinne von einer psychologischen oder auch psychiatrischen Forschung untersucht. Was macht das eigentlich mit den Menschen? Also es gibt keine Rituale, es gibt nicht das Ritual, in eine virtuelle Welt zu gehen und dort nochmal Menschen zu begegnen. Also wenn man sich anguckt, welche Begräbnisrituale oder Abschied von Toten es gibt, von mexikanischen Riten, die jeweils zum Tag, ich glaube, aller Heiligen ist es, oder aller Seelen, die Verstorbenen wieder ausgraben und anziehen und sich mit denen beschäftigen.
Ja,
das gab's oder gibt's noch oder das gab's.
Ja, das heißt, das Sepulkralkultur, das ist eines meiner
Lieblingsfremdwörter.
Genau.
Ja. Ja.
Die Sepulkralkultur. Ja, aber klar, gibt es, klar.
Ja. Mhm. Aber Deepfakes dafür einzusetzen, das ist nicht gelernt. Das ist keine,
es ist nicht
Kultur.
Überliefert, es ist nicht tradiert,
es ist nicht keine überliefert. Kultur.
Ja, ja. Es ist nirgendwo angedockt an irgendeine, du hast recht, ja.
Und wenn du eine Technologie hast, die diese Deepfakes gestalten kann, egal ob das jetzt tröstlich ist, ob es erschreckend ist, ob es utopisch oder dystopisch ist, auf jeden Fall muss es dafür Gesetze geben und Leitplanken, wie es so schön heißt, um zu zeigen, jetzt sind Grenzen erreicht. Und die Grenzen sind nicht nur dann erreicht, wenn Systeme das unter dem Aspekt von Gewinnmaximierung steuern, sondern auch, wenn es über das mögliche Erleben oder das tatsächliche Erleben können von Menschen hinausgeht. Da sind andere Disziplinen gefragt als die Betriebswirtschaft. Da sind tatsächlich Sozialforscher, Psychologen gefragt, was macht das mit Menschen? Und das ist auch praktisch das Ende der Geschichte.
Okay.
Ich hatte angekündigt, wir gucken uns mal an, was da Positives gemacht werden kann, sind aber auch zum Punkt gekommen, ja, da kann was Positives gemacht werden. Das könnte vielleicht tröstlich sein, wenn es eine Auskunft ist, wenn Menschen Auskunft geben können, so wie die Erinnerung, was hat Ober denn eigentlich da gesagt, zu dem Punkt, oder was hätte er vielleicht gesagt, das Weiterleben von Menschen zu ermöglichen, zumindest in Erinnerung, aber die tatsächlich zu simulieren, die zu Puppen und zu irgendwelchen Comicfiguren zu machen, durch irgendwelche Algorithmen, ich glaube, da ist eine Grenze erreicht. Und zwar, die nicht nur den Menschen, sondern auch der Menschheit schaden kann.
Ja. Ist ein super, super recherchiert, Harvey, super Thema. Und ich stimme da völlig mit dir überein. Und ich will nur noch einen kleinen Schritt weiter denken, weil wenn du das, was dort jetzt sich entwickelt, mit der gleichen Intensität weiterentwickelst, dann wird sich nach meinem Verständnis oder auch mit der gleichen, sage ich mal, ja, so ein gewissermaßen ethischen, empathischen Blindheit jetzt einfach weitertreibst, einfach weil du es kannst, wirst du irgendwann dir die Frage stellen müssen, ob du den Stecker ziehen darfst, wenn du so ein Ding kreiert hast.
Ja,
ne?
Genau.
Also ob nicht irgendwann auch diese Avatare oder diese Attrappen so komplex werden, dass sie sicherlich dann kein 1:1 Mensch sind, aber dass sie so etwas wie eine eigene, sozusagen ein Lebensrecht haben. Ja? Und mit der Frage kann man sich...
Das stimmt.
Ja. Also da kannst du dir, da fällt mir im Moment keine Antwort dazu ein. Ja? Ich kann mir nur vorstellen, was du auch gesagt hast, man muss sich da irgendwie, glaube ich, langsam Schritt für Schritt rantasten und Schritt für Schritt sehr sorgfältig wissenschaftlich evaluieren. Und das ist aber wahrscheinlich genau das, was zumindest in sagen wir mal, in Ländern wie Korea oder Japan ist ja auch mit Robotern und diesen Technologien sehr weit. Oder wahrscheinlich nicht passiert. Die haben keinen AI-Act. Davon gehe ich mal aus. Also insofern, tolles Thema, HW.
Ja.
Ich bin beeindruckt und ich werde darüber weiter grübeln, glaube ich, noch ein bisschen und mich mit dir unterhalten. Und glaube, mit der nächsten Folge, die ich gerade plane, wo es um Extended Mind nennt man das, geht, also um die Frage, was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir diese ganzen Technologien benutzen. Das passt sehr gut als nächste Folge
drauf. Das passt wirklich sehr gut.
Ja. Also, vielen Dank. Super Folge.
Gerne.
Und ich glaube, wir kommen mit der Zeit, wenn ich auf die Uhr gucke, auch so langsam in einen Bereich, wo wir uns von unserem Publikum verabschieden sollten. Du musst das genau schneiden. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, von mir eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. HW, mach's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Und falls es Feedback gibt, eurerseits, ihrerseits, info@achwas.fm anschreiben. Und wir bemühen uns tatsächlich im Moment, schaffen wir es auch noch, entsprechendes Feedback zu geben. Also, eine gute Zeit und bis dann. Tschüss.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ach was.